Gartenradio. Mitten im Grünen.
Orange, prall und hip, könnte man sagen, ist die Beere bzw. der Strauch, um den es heute geht.
Hoch stand der Sanddorn am Strand von Hiddensee.
Der Sanddorn am Strand von Hiddensee, den Nina Hagen da besingt, ist eine richtige Ostpflanze. Zumindest ist seine Geschichte mit der Geschichte der DDR eng verwoben. Zitrone des Ostens wurde der Sanddorn genannt, denn er ist eine regelrechte Vitaminbombe. Und trotzdem war er unbeliebt. Da nützte es auch nichts, dass angeblich der sowjetische Kosmonaut Juri Gagarin, der erste Mensch im Weltraum, mit Sanddorn für die Reise ins All fit gemacht worden sein soll. Mit der Wende kam sogar beinahe das Aus für den Sanddorn, jedenfalls für den Sanddornanbau. Es ist ein paar Enthusiasten zu verdanken, dass der Sanddorn hierzulande nicht nur am Strand von Hiddensee, sondern auch auf ein paar wenigen Plantagen wächst. Zu diesen Enthusiasten gehört die Familie Berger. Auf ihrem Sanddornhof im brandenburgischen Petzow habe ich sie besucht. Der Eingang zum Sanddorngarten von Familie Berger liegt auf einer schmalen Anhöhe zwischen Schwielowsee und Glindower See, ein paar Kilometer von Potsdam entfernt. Es ist ein riesiges Gelände, Wiesen, ein angelegter Garten, Obstbaumallee, Gewächshäuser als Gerippe ohne Glas, ein paar langgestreckte Häuser, die an Gewächshäuser erinnern. Orange sind die Sonnenschirme und Stühle auf der Terrasse, orange ist die Farbe der Hauswände, orange ist der gemalte Sanddorn auf einem Schild an einem Giebel. Christine Berger steht darunter, die Gründerin des Sanddorngartens. Ich bin mit Dorothee Berger, der Tochter, verabredet. Sie führt den Hof in zweiter Generation. Während ich auf sie warte, schaue ich mir den Hofladen an. Auch hier orange, orange, orange. Regale voller Flaschen mit Sanddorn. Als Saft, als Likör, als Sekt, als Marmelade, als Tee im Honig oder im Müsli. Und im angrenzenden Bistro in der Kuchentheke.
Wir hätten einen ganz leckeren Sanddorn-Schmandkuchen oder eine Sanddorn-Bauerntorte. Die ist dann mit Sanddornbeeren und Butterstreusel und ein bisschen Vanillepudding drin.
Und dann steht Dorothee Berger vor mir. Eine junge Frau mit blondem Pferdeschwanz. Nein, nicht in Orange, sondern in Jeans und hellblauem T-Shirt mit weißen Punkten. Als erstes frage ich Sie nach den verlassenen Gewächshäusern.
Das alles ist eine alte Gärtnerei. Das gesamte Gelände war voll von Gewächshäusern, von Glashäusern. Und auch die anderen Gebäude sind ja alles in dem Stil der Gewächshäuser nachempfunden. Also hier standen auch wirklich Gewächshäuser. Und das große Gebäude ist das alte Heizhaus.
Wir gucken noch kurz in eine Halle, wo gerade Sanddornwein produziert wird. Aber dann steigen wir ins Auto, um ein paar Kilometer weiter dahin zu fahren, wo vor 30 Jahren alles angefangen hat. In die erste eigene Sanddornplantage der Familie Berger.
Diese Plantage umfasst hier ungefähr 16 Hektar. Insgesamt haben wir 150 Hektar Sanddorn im Anbau. Wir stehen jetzt vor unserer ältesten Plantage. Die ist schon mehr als 30 Jahre alt. Hier pflanzen wir die Sorte Hergo an. Hergo, Lycora, Durana und Ascola, das waren so die ersten Sorten, die man dann wirklich in der DDR damals auch hier angebaut hat.
Also man sagt ja, das kann ein Riesenstrauch werden, 5 Meter hoch. Der ist jetzt etwa 2,5 Meter hoch. Mhm. Werden die mal so zurückgeschnitten oder ist das eine kleinbleibende Sorte?
Nein, das ist keine kleinbleibende Sorte, wenn man sich umschaut. Der Sanddorn ist ja zweihäusig, das heißt, es gibt einen männlichen Sanddornstrauch und einen weiblichen Sanddornstrauch. Der weibliche Sanddornstrauch trägt die Früchte und dort hinten steht in einer Reihe männliche Sanddornsträucher und die sind nämlich genauso groß, wie Sie das beschrieben haben. Und wenn man die nicht zurückschneidet, werden die 5 Meter ungefähr hoch. Man kann es hier so schön sehen. Die weiblichen Pflanzen werden eingerahmt von den männlichen Pflanzen.
Die Damen, sage ich mal, die sind unterschiedliche Sorten. Die Herren alle dieselbe?
Hier stehen immer dieselben Sorten. Es gibt andere Subspezies, auch bei den Herren. Bei uns ist der Pollmix. Aber es gibt auch weltweit verschiedene Herrensorten. Hier wurde damals der Pollmix gezüchtet.
Muss man gucken, wo der Wind herkommt? Oder ich meine, hier stehen so viele Herren. Aber wenn ich jetzt zu Hause Sanddorn hätte, müsste ich da gucken, wie der Wind weht, weil Windbestäubung.
Also wenn Sie einen guten Ertrag haben möchten, dann sollten Sie schon schauen, dass Sie eine ein bisschen windige Ecke aussuchen, um den männlichen und die weiblichen Pflanzen zueinander zu bringen, weil die Bestäubung funktioniert per Wind genommen.
Und wenn ich jetzt hier mal so drüber fasse, das kann ich so machen. Also die Dornen, okay, da sieht man welche. Aber es geht.
Es geht, aber wir müssen sagen, dass aufgrund der Trockenheit die Dornen in den letzten Jahren viel, viel länger geworden sind und viel, viel stärker. Vielleicht kann man sie deshalb besser aussparen. Sie haben von oben gestrichen. Mhm. Wahrscheinlich haben Sie das deswegen nicht so doll gemerkt. Aber wenn Sie jetzt mal hier reinfassen, das ist schon ganz schön dornig. Und diese Dornen hier, die sind unglaublich lang geworden. Also da schützt sich die Pflanze vor der Trockenheit, vor der extremen Sonneneinstrahlung, vor den Temperaturen gegen Schädlinge.
Kann ich mal da eine probieren?
Unbedingt.
Also die schmecken schon.
Die schmecken schon.
Sauer.
Ja, die sind noch hellorange, weil die einfach noch mal 2-3 Tage reifen müssen. Die Hergo ist jetzt ziemlich als letztes mit der Ernte dran. Und die Hergo hat besonders kleine Früchte. Wir können nachher uns noch mal auch einen anderen Strauch anschauen. Der Kern ist auch klein, aber die Hergo hat ein gutes Zuckersäureverhältnis.
Alles klar?
Ja.
Ein dunkelhaariger Mann hat seinen Wagen neben uns angehalten und winkt durch das offene Autofenster.
Das ist mein Papa, der baut den Sanddorn an.
Und schon ist er wieder weg.
Das ist der diesen Sanddorn hier gepflanzt hat vor 30 Jahren?
Ja, mein Vater hat schon seit den Mitte der 80er Jahren setzt er sich mit dem Sanddorn auseinander. Das war ein Produkt der ehemaligen GPG hier in Glindow. Da wurde der Sanddorn angebaut nach Forschungsbemühungen der Humboldt-Universität. Und in der ehemaligen DDR war man einfach auf der Suche nach vitaminreichen Früchten, die man für die Saftproduktion verwenden kann, um die Menschen in der DDR mit Vitamin C zu versorgen, weil der Einfuhr von Südfrüchten, Orangen, Zitronen war einfach auf Dauer auch ziemlich teuer. Und dabei wurde untersucht Holunder und Sanddorn und Schlehe, und dabei kam wirklich auch heraus, der Sanddorn ist für den märkischen Boden und für dieses Anbaugebiet hier sehr lohnend. Zum einen können die Früchte gut verarbeitet werden. Nicht nur Vitamin C, sondern auch die anderen Vitamine und sekundären Pflanzenstoffe sind reichlich vorhanden. Und der Sanddorn wächst besonders gut auf dem sandigen Boden. Und wie Sie sehen können, heute auch, es ist besonders hell und die Sonne scheint. Und das ist eigentlich das, was der Sanddorn braucht. Sandiger Boden, Sonne, Luft.
Und das Problem damals war ja auch, dass man herausfinden wollte, wie können wir die ja maschineller ernten. Was hat Ihr Vater denn herausgefunden?
Wir ernten immer noch so, wie das damals erforscht wurde. Wir fahren mit dem Traktor durch die Gänge hier. Dann schneiden die Mitarbeiter den Ast zu 2/3 ab. Und dann wird dieser Ast in die Großkiste verfrachtet, wie so eine Apfelgroßkiste von einer Apfelernte. Und danach fahren wir die Großkisten in die Tiefkühlung. Und da werden die Sanddornbeeren am Strauch schockgefrostet, durchgefrostet. Und danach bei minus 18 Grad gelagert. Und wenn wir dann mit der Ernte durch sind, werden die Beeren über eine Rüttelmaschine abgerüttet. Die sind dann in gefrosteter Form, sodass wir danach die gut verarbeiten können.
Wenn ich da jetzt vielleicht selber mal was ausprobieren sollte, auch ein kleines Ästchen abschneiden?
Ja. Also das wäre auch für den Hausgebrauch, oder wenn Sie eine Pflanze zu Hause haben, den Tipp, den ich Ihnen geben würde: Schneiden Sie sich ein kleines Ästchen ab, schneiden Sie nicht zu viel vom Ast ab, sodass die Pflanze genug Grün noch hat, um sich wieder zu regenerieren. Und frieren Sie das ein und dann können Sie die Früchte abschütteln. Das ist wirklich die schonendste Variante. Und glauben Sie mir, dann sticht sie nichts. Das ist die nächste Sorte, das ist die Sorte Ascola. Die wächst nochmal anders. Sie können jetzt schon sehen, dass die Frucht größer ist und auch schon orangener ist. Also Sie sehen sehr stärkeres Fruchtfleisch. Und einen größeren Kern.
Ehrlich gesagt sehe ich jetzt keinen Unterschied. Aber ich kann mal probieren.
Sehen Sie auch, es schmeckt auch ein bisschen anders.
Ja, anders sauer.
Mhm. Anders sauer. Mhm. Anders sauer. Mhm. Sauer sind alle Früchte. Das ist eigentlich meine persönliche Lieblingssorte. Die Sorte hat besonders viel Carotinoide. Das heißt, der Saft dieser Frucht ist besonders orange. Und der eignet sich besonders für die Likörverarbeitung, dass der Likör besonders strahlend orange ist. Und Sanddorn ist ein Ölweidengewächs, ähnlich wie die Olive. Wir haben beim Sanddorn ein Fruchtfleischöl und dann haben wir ein Kernöl. Das heißt, diese Kerne können nochmal gepresst werden und dann kriegen wir ein sehr wertvolles Kernöl dann nochmal draus. Und umso größer der Kern ist, umso mehr Öl bekommen wir. Von daher ist diese Lycora interessant wieder für die Kernölgewinnung.
Wir gehen weiter auf dem Sandweg unter dem unglaublich weiten Himmel Brandenburgs durch die endlosen Reihen von Sanddornsträuchern. Immer wieder eine Reihe gestutzter Damen, voller oranger Beeren und dann wieder eine Reihe Herren 5 Meter hoch. Nah genug für die Bestäubung, aber so weit entfernt, dass sie den Damen auf keinen Fall in der wertvollen Sonne stehen. Wir wollen mal gucken, ob wir den Erntetraktor finden, den wir auf der Fahrt hierher überholt haben. Und dann reden wir über die Zeit, als der Sanddorn in der DDR noch Bückware war. Das heißt, an sein Vitamin C kann man nur mit Vitamin B.
Bückware, Ware, die besonders beliebt ist und nicht jeder bekommt und dann hinterm Ladentisch hervorgeholt wird.
Sie haben das ja nur noch als Kind mitgekriegt damals, den Sanddorn in der DDR als Bückware. Können Sie sich noch daran erinnern?
Ich kann mich an leere Regale erinnern und dass da noch Flaschen standen, die sich hässlich oben absetzten, orange-braune Flüssigkeit drin und irgendwie sah alles gar nicht so appetitlich aus. Ja, das liegt dem Sanddorn inne. Der Sanddorn ist eine Ölfrucht und enthält ein Fruchtfleischöl. Wenn die Früchte gepresst werden, bleibt auch im Saft noch das Öl drin. Und wenn man daraus Nektar herstellt, dann trennen sich feste und flüssige Phase. Und das sieht unappetitlich aus. Die Kenner wiederum bestehen auf diese Phasentrennung. Was auch unappetitlich war, war schlichtweg die braune Farbe. Das kam daher, dass die Früchte einfach zu lange an der frischen Luft war, bevor geerntet wurde. Und in dem Moment, wenn sie die reifen Früchte pflücken oder das hier so melken, verletzen sie eigentlich schon die Frucht und dann oxidiert das alles schon auf dem Feld. Und dann werden die schönen Carotinoide nicht hellorange, sondern werden braun.
Ach, und deshalb schneiden sie ab?
Schneiden wir den ganzen Ast ab und rütteln dann die Früchte vom Ast. Und dadurch haben wir ja bis zur Verarbeitung die ganze Frucht und haben nicht das Problem, dass wir dann eine braune Suppe haben. Ne?
Die saure braune Suppe war nicht sonderlich beliebt, aber irgendwo musste das Vitamin C ja herkommen.
Also es gab zwar Südfrüchte, Orangen, die sogenannte Kuba-Orange aus den Freundschaftsstaaten der DDR, aber die waren gar nicht so lecker. Die waren sehr holzig, war sehr schwierig zu verarbeiten und der Saft, den man daraus hergestellt hat, war einfach nicht so gut zu verwenden.
Dabei hatte die DDR extra einen Deal mit dem Bruderstaat Kuba ausgehandelt. Die DDR schickte Anfang der 70er Jahre 15 Zementfabriken und aus Kuba kam im Gegenzug die Kuba-Orange. Außen grün, innen strohig und voller Kerne. Fidels Rache wurde sie auch genannt. Und weder die Kuba-Orange noch der Sanddorn hatten nach der Wende einen guten Ruf.
Ich kann mich nach der Wende gut daran erinnern, dass wir mit meiner Mama gemeinsam von Messe und Ausstellung zu Ausstellung gefahren sind und in der ehemaligen DDR, den ehemaligen DDR-Bürgern den Sanddornsaft angeboten haben und die immer dankend abgelehnt haben, die wollen jetzt was anderes und das musste ich immer in der DDR trinken und das will ich nicht mehr. Also da war schon ganz viel Abneigung zu spüren. Und in der ehemaligen BRD war der Sanddorn nur als Reformhausprodukt bekannt. Also eher als Löffel, den man dann als Kind bekommen hat, wenn die Erkältungszeit anstand.
Hüben wie drüben war man durch mit dem Sanddorn. Auch die Anbauer dachten, die Sanddornplantagen können weg. Dorothee Bergers Vater Andreas dachte anders. Nach der Wende pachtete er Gemüseflächen von seinem ehemaligen Arbeitgeber, der GPG Glindow, also der Gemüseproduktionsgenossenschaft.
Kohlrabi, Erdbeeren, Kirschen, Äpfel, Birnen, unter anderem aber auch 20 Hektar Sanddorn. Und was geschichtlich auch immer passiert, die Natur geht weiter. Auch nach dem Fall der Mauer waren die Sanddornbeeren reif und mussten geerntet werden. Und da kam dann der Geschäftssinn meiner Mutter dazu, die gesagt hat, Quatsch, wir machen da jetzt Säfte draus und gehen los und machen aber Produkte, die schmecken. Also wir haben mit 3 Säften angefangen und ich kann mich erinnern, die waren alle irgendwie schmackhaft auch kombiniert. Sanddornapfel, Sanddornmangoapfel und Sanddornapfelbanane. Und das war natürlich für uns Kinder das besonders leckere Produkt. Also nicht nur dieses Reformhausprodukt und ich muss ja und Sanddorn, eigentlich Leute, kommt, ich mag gar nicht. Und damit haben wir auch wirklich Erfolg. Ich habe so viele Gäste auch im Sanddorngarten, die mehrere Geschichten mit Sanddorn erzählen, wie furchtbar das alles ist. Ne? Und dann hole ich immer meinen Sanddorn-Exotiksaft raus. Wir nennen ihn heimlich den Sanddorn-Einsteiger. und gieße ihnen das ein, während sie mir erzählen, wie furchtbar Sanddorn ist. Und dann trinken sie das nebenbei und sagen, boah, das schmeckt, was wirklich ein Getränk ist, wo Sanddorn drin ist, aber auch andere leckere Früchte. Und als Kombination schmeckt das sehr, sehr lecker. Und das Witzige ist wiederum, die Leute, die mit dem Sanddorn Einsteiger anfangen, deswegen Einsteigersaft, kommen irgendwann zu dem puren Saft.
Aber jetzt ist es der Sanddorn ja ein Nischenprodukt, wird wahrscheinlich auch eins bleiben. Und ihre Mutter hat ja nicht aufgegeben. Damals wollte das keiner haben und sie hat trotzdem immer weitergemacht. Warum? Also was hat der Sanddorn freigesetzt, dass sie da so dran geblieben ist? Das war ja richtig Klinkenputzen, dass sie von A nach B und keiner wollte es. Und sie hat so lange weitergemacht, bis es irgendwann ging.
Es war so, ich kann mich da noch gut dran erinnern, wir sind ja hier in der Nähe von Berlin und der Berliner Markt war unser erster. Und dann hat sich meine Mama den Rucksack voll mit Sanddornprodukten gepackt und ist an die Ostseeküste gefahren und hat den ersten Händler dort Sanddorn verkauft. Und das schlug ein wie eine Bombe. Weil an der Küste war Sanddorn natürlich super bekannt. Was für die Alpen der Enzian ist, ist für die Ostseeküste der Sanddorn. Und so entstand ziemlich schnell ein sehr wichtiges Absatzgebiet für uns an der Ost- und Nordseeküste.
Also sie musste da hinfahren, wo man den Sanddorn kennt, um da die Produkte zu verkaufen. Und dann kam das langsam wieder aus dem Nordosten runter.
Genau. Meine Motivation dann, als ich ins Unternehmen gestiegen bin, war dann, dass ich den internationalen Markt für mich gefunden habe. Und auch da war es so, dass ich Akquise dort betrieben habe, wo der Sanddorn bekannt war. Zum Beispiel habe ich eine Tour nach Kanada unternommen und da ist Sanddorn bekannt. Es gibt 20 Hektar Sanddorn in Kanada, in Manitoba. Und da habe ich meine Sanddornprodukte vorgestellt. Oder auf internationalen Messen wie die Anuga haben wir Kontakte nach Korea herstellen können, die schon über viele Jahre unsere Sanddornprodukte kaufen.
Mongolei, Russland und China sind die Hauptproduzenten.
In China 1,6 Millionen Hektar, hört sich erstmal wahnsinnig viel an. Aber in China wurde Sanddorn vor allen Dingen angebaut gegen die Wüstenbildung. Da sind Flugzeuge mit Setzlingen und Samen über die Gebiete geflogen und haben das abgeworfen. 10 bis 15 Jahre später hat man gemerkt, krass, hier entwickelt sich ja was, das kann man ja verwenden. Und ja, dann wurden in China plötzlich ganze Leute in die Berge gekarrt, um dann per Hand diese Früchte zu pflücken, weil man da mit Geräten natürlich überhaupt gar nicht hinkommt, ne? Also kurzum, der wenigste Sanddorn in China wird verarbeitet. Und dann ist es so, in China ist es die Subspecies sinensis und diese Subspecies ist sehr bitter. Während wir keine Bitternis merken in den Früchten, sind die Subspecies aus China für die Verarbeitung gar nicht so sehr gut geeignet.
Wir streifen weiter durch die Sanddornplantage und da steht der kleine grüne Traktor mit der Erntepritsche am Wegesrand geparkt. Aber niemand zu sehen. Kein Fahrer, keine Erntehelfer. Als wir hier hingefahren sind, sind wir an einer anderen Sanddornplantage vorbeigefahren. Die sah ganz anders aus, viel kleiner und es war auch viel weniger Laub dran. Was machen Sie anders?
Wir bauen seit Anfang der 90er Jahre komplett biologisch dynamisch an. Das heißt, die Sanddornpflanze wächst bei uns so, wie die Wildfrucht wachsen muss. Wir wässern nicht. Wir geben keine Pflanzenschutzmittel dazu und auch keine Dünger. Und dementsprechend wachsen die Pflanzen, als wenn sie wild wachsen würden bei uns.
Und was wächst dann hier zwischen? Im Moment sehen wir Gras, aber was siedelt sich denn neben Sanddorn gerne an, wenn man das lässt?
Also das ist ein Biotop für Pflanzen, für Tiere. Sanddorn ist eine Pionierpflanze, die ein weit verzweigtes Wurzelwerk hat und dadurch viel Wasser aus dem Grundboden ziehen kann. Vor allen Dingen auch für Vögel ist das hier ein gefundenes Fressen. Wir haben dieses Jahr so viel Stare wie noch nie. Wir müssen aufpassen, dass wir schneller als die Stare sind, was die Ernte betrifft.
Jetzt haben Sie eben schon gesagt, der wurzelt ja unheimlich. Wenn der jetzt hier 30 Jahre schon wurzelt, also die Reihen sind 3 Meter auseinander und dann stehen die etwa 1,5 Meter hintereinander. Also stehen wir jetzt eigentlich, wenn man immer so liest, dass der Sanddorn ja bis zu 12 Meter weit wurzeln kann, wir stehen jetzt komplett auf Sanddornwurzeln.
Mit Sicherheit. Also hier sind komplett Sanddorn, das ist ein komplett verzweigtes Wurzelwerk unter uns. Und das sieht man auch teilweise an den Ausläufern. Die wachsen dann auch immer weiter ineinander. Das ist für uns gar nicht so schlecht. Wenn man das im Garten macht, muss man sich mit seinem Nachbarn gut verstehen, weil einige Ausläufer garantiert beim Nachbarn landen.
Oder Rhizomsperre wird immer empfohlen, ne?
funktioniert natürlich im Kleingartenbereich, funktioniert das auch.
Aber wenn dann hier mal einer abgestorben ist, wie schwer ist das, so ein Sanddorn wieder auszubuddeln dann?
Wenn die abgestorben sind, ist es tatsächlich nicht schwierig auszubuddeln, dann werden die Wurzeln getrennt und dann ist es nicht verkehrt. Ansonsten, wir haben eine Mortalität von 1% ungefähr pro Jahr dann auch wirklich ab. Wir pflanzen dann nach und dann funktioniert das auch weiterhin.
In Mecklenburg-Vorpommern hat man im Moment Probleme mit, man weiß nicht so genau, mit einer Sanddornkrankheit, die dazu führt, dass die Büsche absterben. Haben Sie auch Probleme damit?
Wir können nichts erkennen in unseren Plantagen. Haben natürlich auch viel Respekt davor, dass das passieren kann, zumal es noch kein wirklich eindeutig zuordnenbarer Grund dafür gefunden wurde und dementsprechend auch kein Gegenmittel. Von daher hoffen wir, dass wir mit der Art und Weise unseres Anbaus davor geschützt sind.
Hier sind jetzt die Damen ohne Früchte auf der rechten Seite.
Das sind hier die Flächen, die im letzten Jahr beerntet wurden. Das sind wieder die Regenerationsflächen, wo sich der Strauch von der Ernte, wo der einfach wieder nachwächst. Und im nächsten Jahr werden diese Sträucher voll Beeren sein.
Die Früchte kommen also am 2. Wenn ich jetzt heute in ein Geschäft gehe, in den Supermarkt, und gucke mir an, was es da alles für verschiedene Sanddornprodukte gibt, wie erkenne ich denn, ob es ein gutes Produkt ist, ob da ordentlicher Sanddorn drin ist?
Na, das erste Indiz sollte sein, dass es eine schön strahlende orangene Farbe hat. Weil dann wurden die Früchte besonders schonend verarbeitet und waren nicht zu sehr der Luft ausgesetzt und wurden nicht zu stark thermisch belastet bei der Verarbeitung.
Aber könnte ich das nicht einfach färben, Lebensmittelfarbe, orange machen?
Das sollte auf der Packung stehen.
In Deutschland haben wir denn theoretisch genug Sanddorn für die Produkte, die es hier gibt?
Der Bedarf in Deutschland ist so groß, dass wir noch weitere Flächen anbauen können und noch mehr Sanddorn auch verarbeiten können. Und da haben wir uns ja auch für die Zukunft, es gibt an anderer Stelle noch ein paar Hektar, wo wir auch jedes Jahr neu aufbauen und neu Plantagen hochziehen, dass wir auch in Zukunft mehr Sanddorn verarbeiten können. Weil ich sehe den Trend schon, dass regionale Produkte und vor allen Dingen regionale Herkunft der Rohmaterialien immer wichtiger wird.
So, jetzt haben wir unseren Traktor nicht gefunden, ne?
Nee, den Traktorfahrer nebst Kollegen haben wir nicht gefunden. Ernten gucken ist also nicht. Aber Ernte probieren, das geht schon. Und dafür fahren wir noch einmal auf den Sanddornhof. Ich setze mich auf der Terrasse auf einen orangen Stuhl unter einen orangen Schirm und Dorothee Berger stellt 3 Flaschen vor mir auf den Tisch.
Mal eine kleine Sand- und Saftverkostung. Und das ist unser 100%iger Saft. Den gibt es jeden Morgen bei uns als Shot. Da ist dann alles drin, was Sie brauchen.
Macht lustig wahrscheinlich.
Macht lustig. Ach, aber da ist alles drin. Man muss aber auch vertragen können, ne? Viel Säure einfach auch und.
Wie gesund ist er denn? Also was ist denn eigentlich drin in dem Sanddorn?
Na, Sanddorn, klar, sehr viel Vitamin C. Ein Fünffaches von dem, was in der Zitrone steckt. Es hat Vitamin A, Provitamin A, Vitamin K, Vitamin E. Aber auch die sekundären Pflanzenstoffe sind nicht zu unterschätzen. Und nicht zuletzt das Sanddornöl. Hat viele essentielle Fettsäuren wie die Omega-Fettsäuren. Und ganz interessant ist Sanddornöl ein pflanzliches Öl, welches die Palmitoleinsäure enthält. Palmin sagt Ihnen ja auch was. Palmin, Kokosfett. Vom Kokosfett kennen wir Palmitoleinsäure. Und dieses Öl wird fest bei Raumtemperaturen. Und das ist halt auch im Sanddorn enthalten. Ne? Und diese Fettsäurekombination fällt im ersten Schritt erstmal gar nicht ein, weil immer nur Zitrone des Nordens, aber wirklich diese Fettsäurekombination ist sehr gesund und interessant. Ne? Die Verwendung von Sanddornöl geht über tausende Jahre in der traditionellen chinesischen Medizin zurück. Und selbst Genghis Khan nutzte Sanddornöl schon für die Gesundheit seiner Pferde. Ja, die Pferde in der Mongolei mussten natürlich viel Wüstensand abkönnen und hatten immer entzündete Augen. Und dagegen wurden die mit Sanddornöl gepflegt.
Und weiter geht es mit der Verkostung.
Das ist schon so ein trinkfertiger Nektar. Sanddorn ist wie ein Zitronensaft. Sie würden niemals sich eine Flasche Zitronensaft nehmen und einfach austrinken. Und der Sanddornnektar, das ist schon so fertig gemixt mit 25% Fruchtgehalt, ein bisschen gesüßt, so wie es notwendig ist. Und da können Sie auch ein ganzes Glas gleich von trinken.
Zum Wohl. Ja, also das ist
ausgeprägte Zucker-Säure-Verhältnis und das ist dann gut zum Genießen und erfrischend. Wir schließen jetzt ab mit unserem Sanddorn Einsteigergetränk. Kombiniert mit Sanddorn, Orange, ein bisschen Mango und auch ein bisschen Milch zum Wohl.
Das schmeckt fast so ein bisschen wie Sanddorn Lassi oder so. So
wie Lassi, ne? Durch die Milch. Genau.
Und ich muss Ihnen sagen, das ist ja etwas, was wir heute wiederum erleben. Der Wunsch nach regionaler Versorgung, ne? Dass wir nicht nur Orangen und Orangensaft trinken. Sanddorn ist eine der Superfrüchte Deutschlands.
Von der Bückware zum Superfood.
Ja, das ist eigentlich auch eine witzige, was heißt witzige? Das ist eine interessante Transformation in die neue Zeit, ja? Dass man von einem ehemaligen DDR-Produkt es geschafft hat, zu einem nachhaltigen Superfood zu kommen und nicht nur diese DDR-Geschichte immer mit sich trägt, sondern einfach auch ein anerkanntes Unternehmen wird, was sich auch in die Zukunft bewegt hat und da über diese Dinge nachdenkt und dem Verbraucher auch eine Möglichkeit gibt, da nachhaltiger zu leben.
Merken Sie da schon was, also dass die Jungen drauf anspringen?
Ja, das merken wir stark, weil wir haben mal, als wir begonnen haben, Sanddorn Süßwaren ins Sortiment mit aufzunehmen, haben wir mit einem Sanddorn Bonbon angefangen. Und dann hat sich das so entwickelt, dass wir Sanddorn Gummibärchen irgendwann spannend fanden. Und ich war auf den ersten Biomessen und dann wurde ich immer gefragt, ob wir nicht auch vegane Gummibärchen hätten. Und ich habe die Leute auch gar nicht verstanden, was sie mit veganen Gummibärchen wollen. Und das ist doch nur Gelatine, Mensch, Leute. Und habe auch echt gedacht, Mensch, so ein Gummibärchen braucht doch so einen ordentlichen Biss und ist so ein Gummibärchen, das kann doch nicht sein. Und habe aber irgendwann mich mal, ja, habe gedacht, natürlich, probieren wir das. Und mittlerweile ist das vegane Sanddorn-Gummibärchen eines unserer stärksten Produkte. Und da merkt man schon, dass der Sanddorn irgendwann auch ein junges Produkt wird. Dass wir zum Beispiel Sanddorn nicht nur mit normalem Zucker kochen und auch nicht nur mit Rohrohrzucker, sondern dass wir den Sanddorn mit Agavendicksaft süßen. Also auch Zuckeralternativen anzubieten. Ne? Ich persönlich denke, dass das immer eine Wahl der Menge ist. Also ich bin persönlich gar kein Typ für Ersatzstoffe oder für nur vegan oder nur vegetarisch oder so, solche extremen Ernährungsformen. Ich denke immer, dass man das in Maßen gut genießen kann. Aber man merkt, dass gerade die Städter doch sich mit diesen neuen Ernährungslebensformen stark auseinandersetzen und darüber auch definieren.
Und apropos sich über Sanddorn definieren, wie sieht's denn aus mit der nächsten, der dritten Generation?
Ja. Wir spielen nochmal so ein kleines Spielchen zu Hause. Bei uns gibt es jeden Morgen einen Sanddorn-Shot. Der 100%ige Saft, den trinken wir in kleinen Schnapsgläsern. Und ja, wer zuerst die Miene verzieht, hat verloren. Wir haben noch ein kleines Kind auch und ist sehr ehrlich und sehr robust. Und mit ihren 2 Jahren sagt sie mir, Sanddorn, Mama, Sanddorn mag ich nicht. Und da bin ich gespannt, wie sich das entwickelt, ob ich mein drittes Kind auch noch da reinkriege in die Sanddorn-Welt.
Sie hat ja noch ein bisschen Zeit, die dritte Sanddorn-Generation der Familie Berger. Sollten Sie sich den Sanddorngarten in Petzow einmal selber angucken wollen, dann können Sie das übrigens verbinden mit einem Besuch in einem ganz außergewöhnlich schönen kleinen Landschaftspark, fast direkt daneben. Der Park wurde rund um das Schloss Petzow 1838 nach den Plänen des berühmten preußischen Landschaftsplaners Peter Joseph Lenné angelegt. Ein wunderbar verwunschener Ort, vor allem wenn man nicht am Wochenende, sondern unter der Woche hinfährt. Wie immer finden Sie den Kontakt, die Hintergrundinformationen und ein paar Bilder auf gartenradio.fm. Ich sage Dankeschön fürs Zuhören. Mein Name ist Heike Sikoni. Machen Sie es gut.
Gartenradio. Gezwitscher. Das war die Dorngrasmücke. Gartenradio Ausblick. In der nächsten Folge hören Sie:
Es ist Herbst, die Tage werden immer kürzer und das heißt ja leider, es ist länger dunkel. Und deshalb geht es diesmal um die Frage, was passiert eigentlich nachts im Garten? Mit den Pflanzen, aber auch mit den Tieren, die man tagsüber nur selten sieht. Wie zum Beispiel der Gartenschläfer.
Die sehen aus wie sehr süße, kleine Eichhörnchen, nur nicht mit buschigem Schwanz, sondern etwas dünnerem, weniger buschigem Schwanz. Aber sehr niedlich, große Knopfaugen. Und es ist auch ein wirklicher Wert, auch, dass der im Garten ist, unterwegs ist. Der frisst sehr viele Insekten. Der frisst natürlich auch schon mal ein bisschen was am Obst oder vielleicht auch ein bisschen was am Gemüse, aber das ist verschmerzbar. Was die eben alle gemeinsam haben, ist, diese Bilchartigen, die sind alle nachtaktiv. Das heißt, die sieht man tagsüber nicht, weil die tagsüber schlafen und nur nachts unterwegs.